Frauenorte erzählen Geschichten. Über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Zur Aufnahme dieses Podcastes reiste ich wieder einmal in den schönen Harz. Ich durfte arbeiten, wo andere Urlaub machen. Trifft es eigentlich ganz gut. Ich bin an unserem Frauenort in der alten Elementarschule in Gernrode, das jetzt ein Ortsteil der Welterbestadt Quedlinburg ist, verabredet mit Sabine Schönbeck, einer Gymnasiallehrerin für Kunst und Deutsch im Ruhestand, die sich schon sehr, sehr lange mit der Geschichte von Gernrode beschäftigt. Meine zweite Gesprächspartnerin ist Regina Simon, seit kurzer Zeit Vereinsvorsitzende des Gernroder Kulturvereins Andreas Popperoth e.V., der ja im Januar 2023, also diesen Jahres, sein 25-jähriges Jubiläum oder Bestehen feiern konnte. Frauengeschichte als Teil von Landesgeschichte sichtbar machen, das ist das Ziel unseres gesamten Frauenorte-Projektes, aber natürlich auch an den einzelnen Standorten. Seit 3. September 2005 gehört nun auch Gernrode dazu. Basis für die Ausweisung als Frauenort ist das Wirken der Äbtissinnen des Freiweltlichen Damenstifts. Und da zitiere ich einmal von der Frauenortetafel. Es erlangte bereits Ende des 10. Jahrhunderts seine Reichsunmittelbarkeit und gehörte neben Quedlinburg, Essen und Gandersheim zu den bedeutendsten Reichsstiften. Gernrode hatte aber in den nachfolgenden Zeiten keine solche Machtpositionen entwickeln können, wie zum Beispiel das Damenstift in Quedlinburg. Und deshalb überspringen wir für diesen Podcast nun 5 weitere Jahrhunderte und schauen auf die Zeit ab 1500, also 1504, als Elisabeth von Weida und Wildenfels hier in Gernrode Äbtissin wurde. Meine erste Frage an Frau Schönbeck: Was unternahm denn diese Adlige so Besonderes, dass 2021 ein öffentlicher Platz nach ihr benannt wurde?
Naja, Elisabeth von Weida ist sehr mutig gewesen, dass sie als junge Frau vom Quedlinburger Stift, wo sie ja mit Dienerschaft, auch mit ihrer Schwester zu Hause war, nach Gernrode gekommen ist und hier dieses Stift übernommen hat. Denn zu dieser Zeit war es, man könnte sagen, desolat. Die Sitten waren verkommen, die Stiftsinsassinnen aus dem Hochadel waren nur noch begrenzt da. Das Durchsetzungsvermögen der Äbtissin war so gering, dass die eigentlich gewählte Äbtissin, es war ja ein reichsunmittelbares Stift mit eigener Äbtissinwahl, die hat abgelehnt. Und diese junge, dynamische Elisabeth von Weida kommt mit Privatvermögen, mit allem, was sie da in Quedlinburg hat und sagt, vereinfacht gesagt, ich mach's. Sie hatte einen Plan und wenn man sich fragt, weshalb sie so mutig war, das könnte daran liegen, dass vor ihr hier eine Äbtissin Scholastica war, die mit den Zuständen in Gernrode große Probleme hatte, wegen der verkommenen Sitten, die aber von ihren Familienangehörigen, den Herrn von Anhalt, wurde sie immer noch gedämpft, lief noch Spur. Und Elisabeth von Weida hat vermutlich gedacht, hier kann sie ihre reformatorischen Gedanken viel besser umsetzen als in Quedlinburg, weil dort reformatorisch gesehen noch nichts zu bewegen war. So, sie hat also hier ihr Privatvermögen erst einmal in das Stift investiert, weil es verschuldet war. Diese Äbtissinnen waren ja nicht, die hatten ja nicht Wirtschaft studiert. Die waren also zwar kleine Herrscherinnen, aber auch ungeschickt zum Teil. Die machtvollen Männer um dieses Damenstift herum, die ja alle so Appetit haben, sich aus dem Stiftseigentum herausholen wollten. Es liefen viele Prozesse. Die Damen kriegten das nicht mehr in den Griff und Elisabeth von Weida hat die Prozesse beendet. Egal wie, Hauptsache Ruhe, damit nicht endlos weitere Unkosten entstanden. Ich muss mal einschieben, von ihr gibt es nur die Grabplatte. Wir haben kein weiteres Foto, es gibt auch keine Grafik, keine Zeichnung. Die Grabplatte hat sie selbst in Auftrag gegeben. Also kann man ja denken, so wie die Grabplatte ist, so hat sie sich auch gesehen. Und da sieht man eine üppige Frau in Bewegung. Also sie strahlt förmlich aus, gleich sprenge ich das Ganze. Sie muss eine ungeheure Energie gehabt haben. Als in den Bauernkriegszeiten das Stift von den Bauern besetzt werden sollte, weil die Bauern immer mehr Abgaben hatten zahlen müssen bei dem runtergekommenen Stift. Und in Ballenstedt ist ja alles zerstört worden durch den Bauernkrieg. Das drohte dem Stift auch. Da hat sie es geschafft, mit ihren Stiftsdamen, dem Kreuz in der Hand, mit Gottes Wort, ist sie denen entgegengetreten und die sind abgezogen. Also sie muss nie Angst gehabt haben. Sie ist immer forsch vorangegangen. Gernrode ist ja nach Wittenberg der zweite Ort, der die Reformation angefangen hat. 1517 Wittenberg, 1521 Gernrode. Luther hat sie gelobt. So, vielleicht mal so viel zu Elisabeth von Weida.
Genau, vielleicht nochmal ein bisschen vertiefend. Sie sagten gerade, Sie haben nicht Wirtschaft studiert, aber was gehört denn eigentlich dazu, wenn man in ein Stift als Frau eingetreten ist? Gehört doch ein gewisses Bildungsniveau oder ein Bildungsangebot dazu? Ja. Vielleicht können Sie dazu nochmal ein bisschen was.
Man kann es von zwei Seiten sehen. Das eine ist, dass die Stiftsdamen hier generell eine sehr hohe Bildung hatten. Ja? Und dass das sowas wie Tradition wurde. Die haben also hier richtig gelernt. Also es gibt einen berühmten Lehrer, Hypsäus, der Griechisch- und Lateinlehrer war. Das ist aber dann schon in den Zeiten von Elisabeth von Weida. Und sie hat das im Stift weitergeführt. Und wieder die Scholastika. Vor ihr, die Äbtissin, hat also bereits ein taubstummes Mädchen unterrichtet. Etwas, was uns heute noch staunen lässt, ja, in unseren Zeiten. Und Luthers Gedanken sind fast parallel mit denen von Elisabeth von Weida. Die Zeit war einfach reif dafür. Es musste jetzt aus der Bevölkerung Nachwuchs kommen und dazu brauchte man, wie Luther das ja so öffentlich betont hat, brauchte es Bildung für alle, also auch für die Kinder des Volkes. Und sie hat aber hier das für sich allein schon bedacht mit ihrem Stiftsgeistlichen Stefan Molitor. Und diese Schule hat es 1533 in Gernrode schon gegeben. Wir wissen allerdings nicht, wann sie wirklich gegründet wurde, aber 1533 war sie schon da. Und was ganz wichtig ist noch, 1585 war bereits eine Mädchenschule da.
Genau, das ist dieses Thema, vorhin schon den Sprung gemacht über die 500 Jahre. Das heißt, wir sind jetzt schon in der Reformationszeit gelandet. Frau Schönbeck hat uns ja auch gerade schon erzählt, dass gerade die Elisabeth von Weida den reformatorischen Gedanken eben dieser elementaren Schulbildung aufgegriffen hat, sozusagen auf fruchtbaren Boden fiel. Deshalb ja auch 2021 die Platzbenennung, also 500 Jahre Reformationseinführung in Gernrode. Ne? Stichwort Reformation. Gernrode ist ja bis heute bekannt für seine beeindruckende Stiftskirche St. Cyriacus, die ja zu den bedeutendsten Bauwerken an der Südroute der Straße der Romanik zählt. Damals im Auftrag von Markgraf Gero, so zwischen 959 bis 961 wohl begonnen, habe ich gelesen. Und dann auch unter und im Auftrag seiner Schwiegertochter.
Hatui. Heute wär's Hedwig, ja.
Fertiggestellt. Und als dann eben, wie gesagt, die Äbtissin Elisabeth von Weida sich, beziehungsweise ja auch damit als das Stift, den reformatorischen Gedanken anschloss, wurde auch St. Cyriacus mit zu einer der ersten protestantischen Kirche in unserem...
Das ist richtig.
Oder weltweit sogar, ne?
Die Reformation ist ja 1521 zwar begonnen, aber das ist ja ein gleitender Prozess. Da waren ja noch der Heiligenkult, da waren ja noch die Kapellen mit die Altäre. Schrittweise ist das geändert worden im Zuge. Also Reformation ist ein Prozess in Gernrode geworden. Deswegen steht eben oft auch mal 1526 als Reformationsbegründung. Kann man eigentlich so nicht sagen. Wie alle großen Entwicklungen ist das immer eine stufenweise Geschichte. Und Elisabeth von Weida ist 1532 bereits gestorben. Und da war das alles im Gang und ohne dieses Weiterreichen ihres Planes hätte da überhaupt nichts werden können.
Der Frauenort Gernrode steht ja vor allem für das Thema Frauenbildung. Erst im Stiftsalltag, im Stift selber, wie wir das vorhin schon gehört haben, also die Möglichkeit für adlige Frauen, sich mit also Lesen, Schreiben zu lernen, Latein sich zu beschäftigen, dann mit der ja doch nächsten Stufe dann definitiv im Sinne der geforderten Elementarbildung zu Zeiten der Reformation. Und Sie sprachen es schon an, Elisabeth von Weida und Wildenfels hatte ja auch eine Nachfolgerin, die Äbtissin Anna von Plauen, die sozusagen diesen begonnenen Prozess, wie Sie es schon geschildert haben, offensichtlich fortgesetzt hat. Denn Sie sagten, 1533 gab es ja schon eine kleine Lateinschule hier in ja. Gernrode nachgewiesen. In der Burg heißt es nur ja. beschrieben, damit man es zuordnen kann.
Ja, wir wissen inzwischen, wo diese Schule war. Die ist tatsächlich in der Burg und am hinteren Ausgang. Das Gebäude ist also selbst zu DDR-Zeiten immer noch schulisches Eigentum gewesen, haben immer die Schuldirektoren drin gewohnt. Das hat sich durch die Jahrhunderte gehalten. Man muss vielleicht ergänzen, dass die Stiftsdamen früher schon auch immer junge Prinzen mit in ihre Bildung einbezogen haben. Also wenn jetzt adliger oder ganz wichtiger Nachwuchs hier im Stift war, wurden die Knaben dann auch mit gebildet. Und nach dieser 50 Jahre kleine Lateinschule, das war vor allen Dingen für den geistlichen Nachwuchs gedacht. Ja? So, aber durch diese lange Tradition mit der Bildung ist auch diese frühe Mädchenschule entstanden, und zwar speziell. Und so, und daraus ist dann später die Elementarschule geworden, deren letztes Gebäude ja hier ist, wo wir sitzen. Das ist die bedeutsame Schulgeschichte in Gernrode. Ja.
Genau, zu den Räumlichkeiten, den Schulgebäuden würde ich dann später auch nochmal zurückkommen. Ja, also Sie sagten 1585, also nachweislich schon eine Mädchenschule hier in Gernrode zu finden. Ich möchte diesen Podcast aber auch nutzen, noch einen weiteren Schritt zu gehen, nämlich noch eine weitere spätere wesentliche Etappe der Mädchenbildung in Gernrode anzusprechen. Auch dazu haben Sie, liebe Frau Schönbeck, ehrenamtlich geforscht und meines Erachtens ganz Erstaunliches zu einer, ich würde es jetzt mal salopp bezeichnen, Wirtschaftsförderungsmaßnahme zu Bismarcks Zeiten herausgefunden und in dem Fall wieder initiiert von einer Frau, der Fabrikantentochter Caroline Moldenhauer.
Ich freue mich auch, dass ich darüber sprechen kann. Ich habe die zufällig entdeckt, weil die 2019 war zum Tag des offenen Denkmals ein Thema Aufbruch in die Moderne und mir schien da in Gernrode nicht viel gegeben, weil wir ja von der Vergangenheit leben, von unserer großen Vergangenheit. So, aber wenn man dann sucht, wird man fündig und das war eine ganz ergiebige Quelle. Die Caroline Moldenhauer ist die Schwester des Professors Moldenhauer, der in Gernrode hier ja auch einen Gedenkstein hat, weil er der Erfinder des Sicherheitszündholzes ist. Caroline erschien relativ unwichtig, bis sich durch diesen Anlass herausstellte, dass sie 1830, ich sage immer gern dazu, da hat Goethe noch gelebt, hat sie hier ein erstes, danach ein zweites Töchterheim gegründet für höhere Töchter. Richtig veröffentlicht, sie hat als Lehrerin gearbeitet und das wurde dann ein Selbstläufer. Es hat ja auch in anderen Orten Töchterheime gegeben, weil ja Mädchen so viel schlechtere Ausbildungsmöglichkeiten hatten. Aber in Gernrode ist das dermaßen konzentriert. Die Stadt hieß dann später Jungmädelstadt. Wir hatten an die 20 Töchterheime, die alle spezialisiert waren. Und der Ort wuchs und wuchs. Wir haben also um den mittelalterlichen Kern herum eine schöne Villenstadt, weil es dann plötzlich im Trend lag, in Gernrode Sommervillen zu bauen. Die Eltern der Töchter kamen. Wir hatten im Schnitt 450 junge Damen hier im Ort, die ja auch von ihrem Benehmen und ihrer Bildung her die Ureinwohner, wenn man das mal so salopp sagen darf, beeinflusst haben. Wir haben auch eine bildschöne Ortsschule gehabt, richtig mit Geld. Also Bildung war in Gernrode was ganz Großartiges. Das ging bis zum Zweiten Weltkrieg. Danach war ja die Mädchenbildung möglich. Also Frauen konnten ja auch studieren. Und dadurch ist das dann mehr oder weniger geschlossen, das Kapitel.
Ich hatte mir das so gemerkt, wirklich also als touristische Wirtschaftsförderung, denn sie hat ja tatsächlich eine Infrastruktur geschaffen, die wiederum den Einwohnern dann die Möglichkeit bat oder gab, Arbeit zu finden. Ja? Also sie sprachen von, ob Tanzschule, ob Fahrschule, ob ja. Ja, all diese.
1920 konnte man als Frau hier Fahrschule machen, ja. Kaufhaus, Friseure, Schneidereien, die Häuser, die gebaut wurden, die Bauwirtschaft, also manche sind ja heute noch da, die Firmen, so viel Zimmerleute und also ein eigener Verlag wurde gegründet. Damit wurde auch gleich die Postkarte erfunden, nämlich die, die man nur hinten beschriftet. Also es war hier fast ein bisschen ein mondäner Ort und der musste versorgt werden. In Spitzenzeiten 16 Schuhmacher.
Weil sie die Schuhe zertanzt haben.
Also hier konnte man alles haben. Es war ein luxuriöser Ort. Ja, und dann kam eben der Krieg. Ja.
Ich glaube, bei einer der Führungen, die ich mit Ihnen auch schon mal mitmachen durfte zu dieser jungen Mittelstadt, war ja auch die Rede davon, es gab auch ein englisches Internat.
Ja, ist sogar das teuerste gewesen. Die Damen kamen aus England, also im Zusammenhang mit dem Ersten Weltkrieg, wurden die da als Ausländerinnen konnten sie also nicht mehr ihr Heim dort betreiben, sind hierher gekommen und haben dann das große Heim hier begründet und geführt bis zum Zweiten Weltkrieg. Es gab aber auch eins, das französischsprachig, als Zweitsprache war Englisch erlaubt. Das hatte mehr so den musischen Charakter. Also man konnte jetzt sich ausbilden lassen für eine berufliche Tätigkeit im Ausland. Man konnte ja fechten, lernen, Sportlehrer werden, je nach dem Portemonnaie der Eltern und der geplanten Zukunft der Tochter konnte man unter den 20 dann wählen.
Das hätte man jetzt nicht unbedingt gedacht, ne? Wenn man hier durch die Stadt bummelt mit dem Buckelsteinpflaster und den Fachwerkgebäuden oder eben auch der sehr alten Stiftskirche, dass das da auch diesen Bezug zur, ja, wie sagten Sie schön, mondänen großen Welt gibt. Und vor allen Dingen eben gesagt für Mädchen, die dann so im Schnitt ein Jahr hier geblieben sind oder wie?
Nein, die konnten also auch, das was wir heute mittlere Reife, die konnten aber auch bis zum Abitur. Also dieses englische Institut hat die haben sogar eine Berufsschule dann angeschlossen.
Das war jetzt ein kleiner Exkurs, wie gesagt, in eine weitere Zeitetappe. Ich würde jetzt gern noch in Richtung Gegenwart schauen, in das letzte Jahrhundert, beziehungsweise unser Jahrhundert. Wir führen ja unser heutiges Gespräch hier im Gernrode-Zimmer, der sogenannten alten Elementarschule. Ist zu finden an der Stirnseite des Elisabeth-von-Weida-Platzes. Dass da heute noch so etwas mit diesem wirklich sehr schmucken Fachwerkbau zu finden ist, ist ja bürgerschaftlichem Engagement zu verdanken. Ich habe gelesen, es bestanden schon städtische Pläne, diesen Bau oder diese ganze Häuserzeile abzureißen, um einen Parkplatz für die Besucher in der Stiftskirche zu schaffen. Doch es kam zum Glück ganz anders. Und ich glaube, Frau Schönbeck war auch von Anfang an dabei.
Ich habe das mit Schülern begonnen, hier die Geschichte alter Häuser zu erforschen. Und da sind wir darauf gekommen, dass das hier zeitweilig Schule war. Und wir haben dann erst einmal eine Art Lobby im Ort versucht aufzubauen, indem wir also Texte und Mappen für die Stadträte geschrieben haben und aufgetreten sind, um dafür zu sorgen, dass dieses Gebäudeensemble hier erhalten bleibt. Mit dem Abriss, es sah ja wirklich schon ganz schäbig aus, war aber noch bewohnt, mit dem Abriss wären auch die Altstadtstraßen drumherum verloren gewesen. Also man hätte neben der Stiftskirche einfach nur einen ganz grässlichen Fleck gehabt mit Parkplätzen. Ja. Wir haben es bis zur Wende geschafft, Verständnis dafür zu finden. Es hat keiner gewagt, mehr von Abriss zu reden, aber damit war das Haus nicht gerettet. Und dann nach der Wende ging ja erstmal gar nichts. Und dann war es die Partnerstadt Weißrode, die gesagt haben, nee, das kann man hier nicht, jetzt muss man hier antreten. Und da wir ja keinerlei Strukturen, Verwaltungswege wussten, haben die das in die Hand genommen und haben geholfen, das Ganze erstmal in Gang zu bringen. Wie kann man dieses Haus retten? Das hieß Erbschaftsangelegenheiten klären, das hieß das Haus erwerben. Und wir haben dann in Gernrode aus der Städtepartnerschaft Menschen gewinnen können, die in diesen Arbeitskreis, in diesen Freundeskreis mit eingetreten sind. Denn wir brauchten ja nicht in Weißrode, wir brauchten ja hier eine Vertretung. Und Verein ist es dann vor 25 Jahren nur deshalb geworden, weil wir ja gemeinnützig werden mussten. Ja? Sonst hätte man die Fördermittel nicht abrufen können.
Ja, und das war die Ausgangsbasis dafür, dass der Gernrode Frauenort heute ein sehr lebendiger Frauenort ist. Ich nenne das immer so, weil ich sage immer, für die Zwecke, die er durchaus gegründet wurde oder gebaut wurde, eben heute auch noch so genutzt wird. Und das eben nicht zuletzt dank des Kulturvereins Andreas Popperoth e.V. Andreas Popperoth, habe ich gelesen, war ein verdienstvoller Chronist aus dem 16. Jahrhundert. Und es gibt auch da wieder diese Beziehung zum Stift, habe ich gefunden. Ja. Sein Stiefvater, also aus der zweiten Ehe, die seine Mutter einging, war wohl der erste Stiftsgeistliche hier in Gernrode, ja, der eben im Folge der Reformation dann auch rechtmäßig in einer Ehe lebte. Und er hat den Andreas gefördert, aber auch, habe ich gelesen, mit Unterstützung der damaligen Äbtissin Anna II. Von Kittlitz, dass er eben studieren konnte an der Wittenberger Universität. Was meines Erachtens auch ein weiterer Beleg ist dafür, wie hier Hand in Hand Frauen und Männer sich um ihre Ortskinder gekümmert haben. Der Kulturverein hat sich den Namen Andreas Popperoth gegeben, kann jetzt auf 25 Jahre Vereinsleben zurückschauen. Und da möchte ich mich jetzt mit meiner Frage an Regina Simon wenden. Sie ist halt die Vereinsvorsitzende. Die alte Elementarschule ist nicht einfach nur ein Museum, was zu bestimmten Zeiten geöffnet hat, sondern es ist nach wie vor auch ein Bildungsort. Oder welche Angebote werden hier noch alle unterbreitet, Frau Simon?
Vielleicht kurz zuvor, ich bin also noch nicht das langjährige Mitglied, so wie das bei Frau Schönbeck der Fall war, sondern ich bin also erst nach meinem Renteneinstieg zum Verein gestoßen. Weil es ist sehr, sehr zeitaufwendig, sich da zu engagieren und natürlich hier auch was bewegen zu wollen. Und wenn man es richtig machen will, dann muss man schon viel Zeit aufbringen. Nur mal so vorab. Und ich bewundere, was Sie vor 25 Jahren hier geleistet haben, nämlich das Gebäude, also gegen alle Widerstände zu erhalten und mit allen möglichen Fördermitteln auch gekämpft haben, das auch durchzusetzen. Und das Ergebnis sieht man hier. Es steht zwar jetzt eine Rüstung am Haus, aber das ist zur Werterhaltung in Abstimmung mit der Denkmalspflege, sodass nicht nur das Innere des Hauses mit Leben erfüllt wird, sondern dass wir es auch wirklich weiter so halten, dass es, ja, wie man es zu Hause halt auch macht, man muss immer Werterhaltung treiben, um es fortzusetzen. Das vielleicht nochmal so zur kurzen Vorgeschichte. Wir haben hier, oder ich habe das so mit übernommen, dass doch verschiedene Sachen hier schon etabliert sind, was Kreisvolkshochschule zum Beispiel ist mit Kursen. Ich habe mit den Verantwortlichen der Kreisvolkshochschule abgemacht, dass wir auch weiter noch das mehr forcieren wollen fürs kommende Jahr, also fürs Schuljahr sozusagen. Und ich denke, dass wir da auch berücksichtigt werden, sodass wir Leute hier ins Haus kriegen, die sich dann über die Kurse hier weiterbilden können und gleichzeitig eben unser Haus mit jungem Leben erfüllen. Des Weiteren haben wir ja eine ständige Mineralienausstellung hier. Diese gilt es eben auch zu pflegen und zu hegen und ein bisschen aufzuarbeiten. Ja, dann haben wir mit der Schule jetzt auch Absprachen getroffen, dass also die Geschichte zur Reformation hier im Haus stattfinden soll, der Geschichtsunterricht, dass es hier nahegebracht wird, da wo auch die Geschichte gelebt hat. Und ich denke, schon alleine diese Sachen, die Jugend hier so herzukriegen, denn das ist ja nicht so ohne. Man muss halt sehen, dass man auf anderem Wege versucht, sie dafür zu interessieren. Und ich denke, dass das ein Anfang ist.
Ja, und Sie haben ja auch die räumlichen Möglichkeiten dazu, ne? Also ich habe mich da auch schon mal reingequetscht mit meinen langen Beinen in so eine Schulbank.
Der historische Unterricht ist ja hier eines der, ja, ich sag mal so, wirklich zeitnah gemachte Geschichte, die dir hier gebracht wird und den Kindern, und nicht nur den Kindern, auch Erwachsenen vermittelt wird, wie vor circa 100 Jahren etwa Unterricht gemacht wurde. Und ich denke einfach, dass das eigentlich auch schön ist für die Kinder, weil man das ja heutzutage weniger vermittelt bekommt. Und wenn man das so ein bisschen auf die lustige und aber auch auf die lehrreiche Art und Weise hinüberbringt, denke ich, gehen die hier raus und haben was mitgenommen.
Man kann ja bei Ihnen, glaube ich, auch was über alte Schriften erfahren oder lernen, weil das ist ja auch ganz wichtig für die Archivarbeit, ja, wenn man
sich die Entwicklung der alten Schriften ist auch eine Vortragsreihe, die man mitnutzen kann. Man kann eben verschiedene Sachen miteinander verkoppeln, sodass je nach Wunsch und auch vom Angebot her, das dann übernommen wird von den oder angenommen wird von Erwachsenen und auch Jugendlichen.
Und die vielen Pläne, die sich jetzt für den Verein vorgenommen haben, die werden dann zum Beispiel ja auch im Rahmen von Sitzungen hier im Sitzungsraum und so weiter ja auch vorbereitet. Das ist wirklich ein lebendiges Zentrum im Ort ist.
Ja, wir sind jetzt über 50 Mitglieder zurzeit. Mein persönliches Ziel, dass wir da ein bisschen was erreichen, indem wir junge Leute mit ins Boot kriegen, auch Fuß zu fassen. Das heißt, auch bei den jüngeren Leuten Fuß zu fassen und damit die Geschichte auch denen nahe zu bringen.
Das ist etwas, was mir auch immer wieder begegnet, wenn ich in unseren Frauenorten unterwegs bin, dass eben Frauen oder wirklich tatsächlich davon leben, dass es Engagierte vor Ort gibt, in Vereinen engagierte Menschen, aber auch Einzelpersonen, die sich richtig reinknien, die versuchen, es auch weiterzugeben, was ja auch Anliegen dieses Podcasts ist, Wissen, was wie sich gegenwärtige Menschen mit früheren Zeiten auseinandersetzen, was entnehmen sie sich für ihr eigenes Leben auch. Das ist ja, glaube ich, auch so dieser spannende Aspekt dabei, den Bogen zu ziehen. Also was hat mich oder was beeindruckt mich persönlich an früheren Menschen? Wozu würde ich gerne was wissen? Mit wem würde ich mich gerne mal treffen, wenn das möglich wäre, ja, so eine Zeitreise zu machen? Und das aber eben hier zu vermitteln, durchaus niedrigschwellig, aber trotzdem immer auf der Basis der Kenntnisse, die Sie hier ganz fleißig hier zusammengetragen haben. Und das ist etwas, was ich hoffe, was auf jeden Fall so weiter existieren wird.
Wir geben uns die Mühe.
Ich würde also gern noch darauf hinweisen, dass es Stadtführungen in Gernrode gibt, die erst wieder eingeführt worden sind. Und wer sich dafür interessiert, kann das auch thematisch gegliedert sich anhören an jedem Sonnabend Vormittag ab 10 Uhr gibt es eine Stadtführung für Interessierte und wir hoffen, dass das so bleiben wird, dass wir immer Interessenten finden.
Und am besten erkundigt man sich dann hier im Touristinformation im Ort, ne? Das oben am Kuckuck. Mhm. Genau, das ist auch etwas, wo gehen Sie mal zum Kuckuck, wie jetzt. Das kann einem auch in Gernrode passieren, ja. Dieser wohlmeinte Rat. Ja, liebe Zuhörende, wir haben Sie heute nach Gernrode auf eine kleine Zeitreise mitgenommen. Vom 10. bis ins 21. Jahrhundert. Natürlich war das nur ein ganz kleiner Ausschnitt davon, was an diesem Ort wirklich zu sehen und zu erleben ist. Sei es die Ottonische Stiftskirche, St. Cyriakus mit der Nachbildung des Heiligen Grabes, die alte Elementarschule mit den musealen Angeboten oder auch diesem Angebot des historischen Schulunterrichts. Ich sprach gerade vom Kuckuck, ein Kuckucksuhrenmuseum, ja, oder ja. Die Herstellung war hier wohl auch vertreten, ne?
Ja. Mit der größten Kuckucksuhr außerhalb des Schwarzwaldes.
natürlich, wie vorhin auch schon gesagt, die Bäderarchitektur, die hier sehen, die wunderschönen, auch sanierten Villen mit diesem Bäderzeit-Flair aus der Zeit der Jungmädelstadt, aber eben auch dem Kurbetrieb nebenan. Ein Besuch von Gernrode im Harz gehört also zu jedem Quedlinburg-Ausflug dazu. Ich komme immer sehr gerne an diesen Ort zurück und fühle mich sehr willkommen und bedanke mich deshalb auch ganz herzlich einmal bei Frau Schönbeck und auch bei Frau Simon für ihre Ausführung und wünsche Ihnen natürlich ganz, ganz viele interessierte Gäste, aber auch, dass das funktioniert mit dem Angebot für die Einheimischen. Denn die sollte man nicht außer Acht lassen. Das ist ganz wichtig, dass es auch in Gernrode einen Ort gibt, wo man gerne hingeht, wo man sich trifft, wo man Kontakte hat, wo man was dazulernen kann und eben auch die Menschen, die hierher zu Besuch kommen, kennenlernen kann und auch ein bisschen begeistern kann für diese Stadt. Bei mir, das hat man vielleicht gehört, hat es schon ganz gut funktioniert. deshalb ganz, ganz herzlichen Dank für dieses Gespräch und alles, alles Gute persönlich, aber auch für Ihre Vereinstätigkeit und Ihre Nachforschung im geschichtlichen Bereich.
Dank, vielen Dank.
Frauenorte, der Podcast, der hinhören lässt. Frauenorte, über 50 Mal in Sachsen-Anhalt und auf frauenorte.net.
Es gab übrigens auch zahlreiche Verbindungen zum ottonischen Geschlecht. Da möchte ich nur an dieser Stelle kurz darauf hinweisen, dass natürlich zu den Herrscherinnen der Ottonin auch ein eigener Podcast zu hören ist.